Auf Distanz. Podcast über Astronomie und Raumfahrt.
Hallo und willkommen bei Auf Distanz. Dieses ist Episode 87, erschienen am 19. März 2024. Seit 2017 begleite ich mit diesem Podcast den deutschen Kensat-Wettbewerb. Natürlich ähneln sich die Episoden immer ein wenig, aber ich hoffe, dass es auch dieses Mal Neues zu berichten gibt. Der deutsche Kensat-Wettbewerb feierte dieses Jahr 10-jähriges Bestehen und die Teams hatten wirklich spannende Missionen für ihre Kensats mitgebracht. Für diese Episode sprach ich unter anderem mit OrganisatorInnen, mit Förderern des Wettbewerbs und natürlich auch mit allen Teams. Zum Schluss gibt es wie immer einen kurzen Teil in eigener Sache. Durch die Sendung führt euch Lars Naber.
Titelthema.
Auch in diesem Jahr gab es wieder eine Startkampagne des deutschen Kensat-Wettbewerbs. Ich berichte über diesen Wettbewerb schon seit 2017, deswegen gehe ich hier nicht nochmal tiefer darauf ein, was der Wettbewerb eigentlich ist, und empfehle Episode 25 dieses Podcasts. Dort wird der Wettbewerb tiefergehender erklärt. Bevor es nun richtig losgeht, möchte ich aber trotzdem in aller Kürze eben beschreiben, worum es geht. Am deutschen Kensat-Wettbewerb nehmen Teams von SchülerInnen teil, die dann eine Art Mini-Satellit in der Größe von etwa einer Getränkedose bauen. Eigentlich ist das dann kein echter Satellit, der Kensat wird nicht ins All geschossen, aber die Projekte bilden in Grundzügen von Planung und Realisation Raumfahrtprojekte nach. Es müssen Konzepte geschrieben und Zwischenberichte eingereicht werden, das Projekt muss auch finanziert werden. Und schließlich soll der Kensat am besten auch noch funktionieren. Dafür gibt es die Startkampagne. Die findet für den deutschen Kensat-Wettbewerb jedes Jahr in Bremen und am Flugplatz Rothenburg-Wümme statt. Die Kensat haben jeweils zwei Missionen. Bei der Primärmission müssen Temperatur und Luftdruck möglichst genau während des Fluges gemessen und aufgezeichnet werden. Auch eine Übertragung an eine Bodenstation ist hier vorgesehen. Die Sekundärmission planen die Teams selbst und bewerben sich mit ihrem Konzept für den Wettbewerb. Auch wenn der Wettbewerb in den letzten Jahren fast immer ähnlich strukturiert war, habe ich immer wieder die Startkampagne begleitet und hoffe, diese Episode liefert noch interessante Eindrücke. Die Sekundärmissionen der Teams waren auf jeden Fall spannend. Dazu feierte der deutsche Kensat-Wettbewerb in diesem Jahr sein 10-jähriges Bestehen. Die Startkampagne ist für die Teams fordernd. Die Woche ist voller Programm. Neben der Arbeit an den Kensats gibt es auch in Sachen Raumfahrt einiges zu sehen. Im Laufe der Woche finden die einzelnen Schritte der Startkampagne bei unterschiedlichen Unternehmen statt, die meisten davon arbeiten direkt an Raumfahrtprojekten. Dieses Jahr lief die Startkampagne in der Woche vom 11. bis zum 15. März 2024. Los ging es, wie auch in den Vorjahren, beim CARM, dem Zentrum für angewandte Raumfahrttechnologie und Mikrogravitation in Bremen. Hier gab es das erste Kennenlernen für die Teams und eine Führung durch das CARM. Außerdem gab es eine Videokonferenz mit Nicola Winter. Sie ist Mitglied der Astronautenreserve der ESA. Frau Winter berichtete über ihren Werdegang und beantwortete Fragen der Teams. Und natürlich ging es an dem Abend auch um den Kensat-Wettbewerb. Christina Nadolski von ESERO organisiert die Startkampagne und beschrieb den Ablauf der Woche.
Der Rückblick hat nicht nur gezeigt, was für ein Forschergeist hinter dem Wettbewerb steht, beziehungsweise das werdet ihr in der Woche selber erleben, wie viel Motivation, wie viel Engagement und wie viel Forschergeist in all euch steckt. Und besonders freue ich mich, dass wir in diesem Jahr hier wieder ein volles Haus haben und es 9 Teams geschafft haben, ihren Kensat fertig zu bauen und es nach Bremen geschafft haben. In den folgenden 4 Tagen werden wir dann ein umfangreiches Programm mit euch durchführen. Das beginnt morgen für euch natürlich mit der ersten Herausforderung, nämlich der Posterpräsentation im DLR, wo ihr auch die Jury kennenlernen werdet. Nachmittags werden eure Kensats dann technisch abgenommen und hoffentlich erhalten auch alle Teams eine Starterlaubnis. Und wenn das geschafft ist, könnt ihr aber dann erstmal durchatmen und abends noch eine exklusive Führung genießen. Am Mittwoch wird es dann spannend. Und zwar fahren wir nach Rothenburg-Wümme, um den Raketenstart durchzuführen. Und danach habt ihr auch hoffentlich alle viele, viele Daten, die ihr auswerten könnt. Die finale Startreihenfolge werden wir dann morgen nochmal verkünden, nach der technischen Abnahme. Und am Donnerstag müsst ihr eure Ergebnisse dann auch vorstellen bei der Präsentation in Ecomat. Und am Freitag wird es dann ernst für die Jury, denn sie muss sich unter euch vielen sehr talentierten Teams entscheiden, welches Team denn den ersten Platz gewinnen darf. Denn das Siegerteam wird zur ESA eingeladen, nach Noordwijk in den Niederlanden, und kann dort einen weiteren Blick hinter die Kulissen werfen und die weiteren über 20 nationalen Gewinner aus ganz Europa kennenlernen.
Am Eröffnungsabend gab es auch eine kurze Rede von Sascha Caroline Aulep. Sie ist die Senatorin für Kinder und Bildung der Freien Hansestadt Bremen und Schirmherrin des deutschen Kenset-Wettbewerbs. Sie hatte nach ihrer Rede kurz Zeit, mit mir zu sprechen.
Das ist total toll, wenn junge Leute lernen, was MINT eigentlich ausmacht, sich ausprobieren und dann tatsächlich auch sagen, Mensch, wir kommen vielleicht nicht bis ganz in den Orbit, nicht in den Weltraum, aber mit einer Dose, mit einer Can-Set gucken wir, wie wir das hinkriegen mit den Naturwissenschaften, was das tatsächlich bedeutet. Und natürlich ist es auch toll, im Team Sachen auszuprobieren, sich zu messen, zu gucken, welche Leute arbeiten auch in diese Richtung, an diesem Thema. Wer ist genauso begeistert wie ich von diesen technischen Geschichten? Und dazu ist so ein Icebreaking-Event wie das, auf dem wir jetzt gerade waren, auch total gut. Ich freue mich, so viele junge Menschen zu sehen, die aktiv dabei sind. Und ehrlich gesagt freue ich mich auch richtig, dass so viele junge Frauen dabei sind, weil das ist nach wie vor so, MINT ist was, was eher junge Frauen nicht so begeistert. Und ich glaube, das ist richtig gut, dass CanSat dazu beiträgt, dass das anders werden kann.
Sie sagten, Sie finden es toll, dass so viele junge Frauen da sind und dass das mit den MINT-Fächern noch ein Problem ist. Welche Möglichkeiten sehen Sie da noch, das zu verbessern?
Ich finde es total wichtig, jungen Frauen zu sagen, überlegt, was ihr wollt, worauf ihr Lust habt, was euch Spaß macht und nicht so sehr, was ihr glaubt, was ihr wollen solltet, sondern probiert euch aus, geht ins Gespräch, checkt mit euren Lehrerinnen und Lehrern der Naturwissenschaften, was es für Möglichkeiten gibt. Und vor allem traut euch, an solchen Wettbewerben teilzunehmen, traut euch, Projekte zu machen. Und wir hier in Bremen haben ein tolles MINT-Netzwerk. Und von daher, glaube ich, haben wir da gute Möglichkeiten, das auch zu unterstützen.
Für einen direkten Bezug zur Raumfahrt sorgte ein Vortrag von einem Förderer des deutschen Kenset-Wettbewerbs, dem Unternehmen CGI. Dieses Unternehmen ist ziemlich groß und mich interessierte der Bezug zum Wettbewerb. Angelika Stalitzer arbeitet bei CGI und hatte eben Zeit für mich.
Ich bin Angelika Stalitzer. Ich habe vor circa 10 Jahren bei damals noch der Firma Sizes und now ist es CGI angefangen als Wirtschaftsinformatik-Absolventin mit einem Schwerpunkt auf Softwareentwicklung. Ich habe dann ein paar Jahre in der Softwareentwicklung gearbeitet und habe dann gemerkt, ja, ich kann auch ganz gut organisieren, ich kann ganz gut mit Menschen arbeiten, habe mich dann ein bisschen mehr in Richtung ja Organisation, Configuration Management nennt man das so im Raumfahrtbereich, manchmal so für Ordnung sorgen und Dokumentation ordentlich aufbereiten, bis hin zu jetzt aktuell angehende Projektleiterin, weiterhin im Raumfahrtbereich, in einem der Galileo-Projekte, die vorhin vorgestellt wurden, ja, entwickelt und bin da auch sehr happy gerade.
Ja, CGI ist ja doch in einigen Branchen tätig, in der ganzen Reihe. Heute gibt es einen Bezug zur Raumfahrt. Du sagtest gerade auch schon das Stichwort Raumfahrt. Was macht das CGI in dem Sektor?
In der Raumfahrt vor allen Dingen Software für Bodensegmente. Wir in Bochum und Darmstadt arbeiten sehr viel an Projekten, die die Auswertung von Daten, von Satellitendaten, von Signaldaten in jeglicher Form bearbeitet und weiter prozessiert auch. Die meisten Segmente, sagen wir von der ESA zum Beispiel, werden in einzelne Elemente unterteilt, die ausgeschrieben werden und dann als eigene Projekte gewonnen werden können. Und dort sind wir recht engagiert und haben da eine große Anzahl an einzelnen Elementverantwortungen in den letzten Jahren gewonnen, im Rahmen der letzten 20 Jahre. Wir haben aber auch Mitarbeiter am ESOC in Darmstadt, die dort uns vor Ort repräsentieren und dort auch als Flight Dynamics Ingenieur die Satellitensteuerung übernehmen dürfen. Und ich weiß, dass wir in UK beispielsweise auch Standorte haben, die sich dann auch ein bisschen mehr mit Payload und mit der Onboard-Software beschäftigen.
Jetzt ist CGI einer der Hauptförderer des deutschen CanSat-Wettbewerbs. Wie kam es dazu?
Das ist eigentlich eine ganz lustige Geschichte. Das ESERO-Büro ist seit einigen Jahren in der Universität Bochum niedergelassen. Und da gibt es eine lustige Beziehung von einem unserer Geschäftsführer, die in der Eröffnung oder der Neueröffnung unseres städtischen Planetariums auf Leute des ESERO-Büros getroffen sind. Dort ist eine kleine Verbindung entstanden, die im Rahmen eines Förderprogramms, das wir jetzt bei CGI haben, um junge Menschen zu fördern oder auch einfach zu versuchen, soziale Projekte weiterzubringen. Und da ist Bildung natürlich immer sehr wichtig und vorne mit dabei, das Ganze wieder aufleben zu lassen, als die Idee innerhalb von Bochum, was sehr wenig Möglichkeiten bietet, eine Verbindung zu Schülern und zur Raumfahrt zu bilden. Also haben wir einen Kontakt hergestellt und haben sehr schnell die Christina von hier heute, Christina Nadolski, und den Andreas, der ihr Chef ist, glaube ich, von dem ESERO-Büro, sehr nett direkt kontaktieren können und haben uns schnell mal persönlich getroffen. Was können wir in der Zukunft gemeinsam bewirken für Schüler, um die Raumfahrt näher zu bringen? Und mir persönlich war da immer auch sehr am Herzen gelegen, dass wir auch was machen, was weibliche Schülerin fördert. Und dann haben wir mehrere Möglichkeiten durchgesprochen. Unter anderem gab es auch ein Projekt, was Mikrocontroller in die ISS geschickt hat. Das hatten wir als allererstes gefördert und sind dann aber schnell beim CanSat-Wettbewerb gelandet. Der CanSat-Wettbewerb, das ist jetzt das dritte Jahr in Folge, dass wir ihn fördern, ist etwas, was für uns sehr viel so Anfassbares hat. Und auch die Tatsache, dass wir hier so viele junge Leute und auch so viele Schülerinnen sehen, finde ich eine ganz große Sache. Also wir ermöglichen ja mit unserer Förderung auch, dass der Wettbewerb stattfinden kann. Und ich finde diese Begeisterung, in naturwissenschaftliche Bereiche einzutauchen, aber auch Leute zu fördern, die wirklich Interesse haben, die Bildung dabei so zu pushen. Also die Lehrer, die sich hier engagieren, die Teams zusammenzustellen und zu sagen, unser Team bewirbt sich mit wissenschaftlichen Arbeiten, mit der Arbeit an Mikrocontrollern, das danach auszuwerten, zu präsentieren und auf so vielen verschiedenen Bereichen junge Talente zu fördern, die damit nicht nur weiteres Interesse in naturwissenschaftliche Bereiche kriegen, sondern auch mal wirklich Erfahrungen in der Raumfahrt sammeln können auf den kleinsten Weg, finde ich super.
Am nächsten Tag, dem Dienstag, wurde es dann ernst. Die Teams präsentierten in einer Poster-Session ihre Projekte der Jury. Dafür war der CanSat-Wettbewerb beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Bremen zu Gast. Die Jury teilte sich in Gruppen auf und besuchte die neuen Teams an ihren Tischen. Ich war dort auch unterwegs, nutzte Lücken und sprach an dem Vormittag nach und nach mit allen Teams. Hier folgen nun alle Team-Interviews in alphabetischer Reihenfolge. Wer seid ihr?
Wir sind das Team Apoapsis vom Humboldt-Gymnasium in Vaterstetten in der Nähe von München.
Was ist denn eure Sekundärmission dieses Jahr?
Wir wollen Luftproben nehmen auf einer Höhe von 400 Meter und diese dann später mit einem Massenspektrometer auswerten. Das haben wir in München vom DLR in Oberpfaffenhofen geholt und haben es dann mit dem Zug hier nach Bremen gebracht und haben es in unserem Hotelzimmer aufgebaut.
Jetzt ernsthaft?
Ja. Haben wir gestellt bekommen.
Das finde ich sehr cool. Ich habe keine Ahnung, wie groß so ein Ding ist. Ich konnte mir nur nicht vorstellen, dass das in ein CanSat passt.
Ja, das stimmt. Deswegen steht es auch am Boden.
Ja, also ich nehme mal an, dass eure Herausforderung dann ist, eine Luftprobe zu nehmen, im richtigen Moment das luftdicht zu verschließen und dann ohne Störung in das Massenspektrometer reinzukriegen?
Genau, ja.
Wie macht ihr das?
Also wir haben ein Vakuumröhrchen mit einem Magnetventil. Das Magnetventil öffnet sich dann und dadurch gleicht sich das Vakuum der Umgebung an. Und das sollte dann Luft anziehen, sodass wir das später auswerten können am Massenspektrometer.
Sammelt ihr noch weitere Daten, dass ihr uns jetzt wisst, aus welcher Höhe wo die Probe genommen wurde?
Genau, in unserer Primärmission nehmen wir mit dem Luftdrucksensor und dem Temperatursensor berechnen wir die Höhe und aus dieser Höhe, die wird auch gespeichert auf einer SD-Karte und damit können wir dann die Höhe der Luftprobe ermitteln.
Was wollt ihr mit dem Massenspektrometer letztlich ermitteln?
Wir möchten einfach herausfinden, ob es irgendwelche Anomalien gibt im Vergleich zu der Luft, die wir bei uns schon in der Nähe von München getestet haben, weil es ja über einem Flugplatz stattfindet, ob dort vielleicht eine höhere Konzentration an einigen schädlichen Gasen ist.
Hattet ihr besondere Herausforderungen beim Bau?
Ja, also wir haben das Problem, dass der Kennset ist ja recht klein. Deswegen können wir nicht so viel Luft sammeln, wie wir eigentlich wollen. Deswegen müssen wir bei der Messung ganz besonders aufpassen, dass wir die wenige Luft, die wir haben, gut nutzen.
Morgen sind die Flüge, Donnerstagnachmittag sind dann die Präsentationen der Ergebnisse. Wie lange braucht ihr für die Analyse? Ich nehme mal, ihr habt vorher Versuche gemacht?
Genau, wir haben insgesamt bei unserem 2 mm Volumen ungefähr 15 Minuten Messzeit mit dem Massenspektrometer. Aber eine Messung wird nur eine Minute dauern und aus dieser einen Minute nehmen wir dann die Durchschnittswerte für unser letztendliches Vergleichsdiagramm.
ApoApsis ist schon eine Weile mit dabei, ein paar Jahre im Wettbewerb. Habt ihr noch irgendwas mitgenommen aus den vorherigen Wettbewerben, wo ihr sagt, da haben wir daraus gelernt, da haben wir den Kennset noch verbessert?
Auf jeden Fall. Zum einen Fallschirmtest von letztem Jahr, da haben wir sehr umfangreiche gemacht. Wir können bei unserem System, bei zum Beispiel der Primärmission eigentlich vollständig auf dem letzten Jahr aufbauen. Wir konnten zum Thema Kern, also Raspberry und so, konnten wir auf dem letzten Jahr aufbauen.
Fallschirmtests, wie habt ihr die gemacht?
Mit Hilfe eines Windkanals, da haben wir aufgebaut, also einen Windkanal aufgebaut und dann eine Messapparatur, die Kraft misst, mit Hilfe von Rollen, und das war ein bisschen kompliziert, aber im Endeffekt hat es dann geklappt und wir haben ein paar Ergebnisse bekommen.
Wir sind Team Asteria aus der Internatsschule Schloss Hansenberg, das ist im Rheingau, und wir sind heute jetzt als Schule quasi das dritte Mal hier, die letzten Male letztes Jahr und vor 4,5 Jahren, also haben wir schon so ein bisschen Tradition, aber noch nicht sehr viel.
Was ist denn dieses Mal für euer Team die Sekundärmission?
Die Sekundärmission besteht aus der Vergleich von verschiedenen Positionsbestimmungsverfahren. Dazu haben wir zum Beispiel einen GPS-Sensor und auch die optische Verfolgung per Teleskop.
Per Teleskop? Was bringt ihr denn da mit?
Wir haben natürlich ein Teleskop, das haben wir gerade nicht dabei. Dieses Teleskop wird automatisch angesteuert durch die Auswertung der GPS-Daten und dann wird sozusagen das Teleskop durch die GPS-Daten auf den Kennset ausgerichtet und dann können wir den auch optisch nachverfolgen.
Das heißt, die Richtung des Teleskops wird automatisch ermittelt, ihr macht das nicht von Hand?
Nein, wir machen es nicht von Hand.
Das finde ich ziemlich cool. Ihr habt auf dem Plakat drauf stehen, zusätzlich mit Fotosensoren den Neigungswinkel zur Sonne bestimmen. Wie macht ihr das?
Genau, also wir haben quasi eine Art Sextanten gebaut aus ganz vielen Fotosensoren um unseren Kennset drumherum und durch den Winkel oder durch die Helligkeit, die verschiedenen Sensoren aufnehmen, können wir dann die Sonnenposition errechnen. Halt, je nachdem, da wo es am hellsten ist, wird ja auch die Sonne am sollsten draufstehen. Also wird die Sonne ungefähr da stehen. Das ist halt auch eine Positionsbestimmung, mit der wir den Kennset lokalisieren können.
Das heißt, ihr sagt, Sekundärmission ist der Vergleich der unterschiedlichen Systeme. Wie habt ihr das getestet?
Also wichtig bei diesen verschiedenen Positionsbestimmungsmethoden sind halt verschiedene Faktoren. Also natürlich, wie genau sind sie, aber auch wie realisierbar sind sie, wie teuer sind sie, wie klein sind sie und wie gut kann man sie zum Beispiel verwenden, dann um auf anderen Planeten vielleicht Abwurfmissionen oder so zu planen. Also ein GPS auf dem Mars zum Beispiel funktioniert schwierig, weil wir da eben keine Satelliten haben. Und dann wäre so etwas wie eine optische Verfolgung und dadurch halt eine Positionsbestimmung halt gut. Der ultimative Vergleich, was dann besser wird, kommt dann in unsere Endpräsentation. Aber wir können auf jeden Fall schon so ein bisschen abwägen, welche vielleicht etwas einfacher zu realisieren sind, manche ein bisschen schwieriger oder halt welche auch unmöglich in anderen Umgebungen. Aber ja, also die genaue Position wird dann halt mit dem GPS aufgenommen und das ist dann auch so der Vergleichswert am Ende, was dann halt gut funktioniert hat.
Ich sehe hier am Tisch jetzt 3 Personen. Ist euer Team relativ klein oder konnten nicht alle kommen?
Also wir bestehen aus 8 Personen, 5 Personen sind hier angereist, die anderen 2 sind momentan unterwegs, gucken sich die anderen Teams und die anderen Kennsets an. Ja genau, 3 Personen sind ja noch in der Schule, die konnten leider nicht mitkommen, zum Teil wegen Abitur und die sind nämlich momentan in der Q4 und dann können sie nicht anreisen.
Wir sind das Team CanX. Unser Name ist angelehnt an SpaceX, weil auch unser Ziel ist das aufrechte Landen. Dazu haben wir an unserem Satelliten Beine dran gemacht, die durch Gummibänder beim Auswurf aus der Rakete durch den Zug des Fallschirms ausklappen. Und wir stabilisieren den ganzen Satelliten mit einem Flywheel, der von einem Motortreiber und einer MPU-6050 seine Signale bekommt und eben so die Rotation in der Vertikalen versucht zu negieren.
Das heißt, während des Fluges soll der Canset eigentlich schon eine aufrechte Position aufnehmen und möglichst senkrecht runterfallen.
Also die aufrechte Position kriegt es durch den Fallschirm, weil das hinten ran zieht und im Prinzip dafür sorgt, dass das Schweregewicht unten hängt. Und wir wollen durch das Flywheel dafür sorgen, dass der Canset sich auch nicht um seine eigene Achse dreht, sondern eben so stabil wie möglich und so bewegungsfrei wie möglich am Boden aufkommt.
Also ein Canset ist nicht besonders groß. Wie groß sind denn die Beine? Dass wir dann, wenn wir jetzt morgen auf dem Flugplatz sind, auf dem Gras senkrecht stehen zu bleiben, stelle ich mir nicht ganz einfach vor. Ich denke, ihr braucht einen gewissen Durchmesser am Schluss.
Ja, ich weiß nicht, will
die Beine sind 85 mm lang, sind aber in einem 120-Grad-Winkel zum Korpus quasi angelehnt. Also den Radius haben wir jetzt nicht ausgerechnet, aber es sollte ausreichen. Also es ist quasi mehr als doppelt so breit wie der Canset an sich. Und dadurch sollte er aufrecht stehen quasi.
Hattet ihr bestimmte Herausforderungen bei der Konstruktion, zum Beispiel die Beine loszulassen?
Unser Motto war Learning by Doing. Wir haben 5 Prototypen gebaut. Erst hat gar nicht funktioniert. Und wir wollten eigentlich von Anfang an die Gummibänder einklemmen mit Hakensystem am Korpus, entgegengesetzt an den Haken an den Beinen, die Gummis quasi halten. Das hat dann bis Prototyp 3 funktioniert. Dann haben wir gemerkt, doch nicht so cool. Haben dann gesagt, wir müssen die Haken am Korpus ersetzen, weil die immer abgebrochen sind durch die Spannung. Und haben das dann versucht, durch eine Flügelmutter zu ersetzen. Hat auch nicht funktioniert. Dann haben wir uns entschieden, wir machen es ganz simpel. Wir kleben es ein. Und der Canset ist von Anfang an eigentlich im 120-Grad-Teile segmentiert quasi. Und die sind alle komplett identisch konstruiert und sind mit Nut- und Federsystem zusammengesteckt. Und dann mit 2 Komponentenkleber zusammengeklebt, sodass quasi eine Einheit wird.
Und vielleicht noch zu den Gummibändern, das hat sich eben so einfach angehört. Wir haben, ich glaube, 4 verschiedene Typen an Gummis ausprobiert und locker 6 verschiedene Kleber oder so, weil das Problem ist, oder wir vermuten, dass das Lösungsmittel aus den Klebern ist, die den Gummi angreifen und der dann sehr einfach reißt. Mit der Lösung jetzt sind wir eigentlich relativ zufrieden. Wir haben jetzt Latexgummis verwendet mit einem extra speziellen Gummikleber. Der hat zwar auch seine Probleme, aber wenn die Klebstellen relativ frisch sind, also weniger als 48 Stunden, hält das noch relativ gut und die Gummis bleiben im Satelliten drin und die Beine können sich auch ausklappen.
Ich muss bei diesem Mechanismus noch einmal nachfragen. Also ich glaube, nach den Richtlinien, die Beine dürfen jetzt nicht von alleine rauskommen, während man den Canset in die Rakete reinlegt. Jetzt wird der Canset im Flug ausgeworfen. Was lässt die Beine in dem Moment dann ausklappen?
Also was die Beine ausklappen lässt, ist dann halt eben der Zug des Fallschirms. Der Canset ist so konstruiert, dass der Zug des Fallschirms den Deckel so 3-4 mm nach oben zieht. Und das ist halt eben an Gewindestangen aufgehangen, die in dem Boden implementiert sind. Und eben durch diesen Zug, der Deckel ist relativ feste, aber durch eben den Zug sind schon ein paar gute Newtons, zieht sich so und die Beine klappen halt eben aus.
Habt ihr das testen können?
Inwiefern? Also im Abwurf hat es gut geklappt. Also wir haben den mehrmals geworfen, die Beine sind auch jedes Mal ausgeklappt und hat gut funktioniert, ja.
Hattet ihr sonst noch Herausforderungen beim Bau des Cansets?
Vielleicht ein bisschen beim der Struktur mit der Füllung, vielleicht wie dick wir das dann halt auch eben haben wollten. Also zum Beispiel, wir haben festgestellt, der Boden war viel zu dünn. Und jetzt zum Ende hin, unser fertiger Cansat hat eben jetzt einen relativ dicken Boden und auch die Innenwände am Boden sind noch ein bisschen dicker, bis sie dann oben ausflachen, weil eben einfach das der Impact-Punkt ist, der halt dann stabil bleiben muss, ja.
Ein weiterer Faktor beim Canset-Wettbewerb ist ja auch Öffentlichkeitsarbeit. Was habt ihr da so gemacht?
Ja, wir haben viel Wert auf die Öffentlichkeitsarbeit gelegt und zum einen durch unser Instagram-Account. Wir haben sehr viel gepostet, teilweise, also wir haben immer Updates gepostet zu unserem Canset, zu den Prototypen, zu verschiedenen Tests, Falltests und Funktests haben wir gemacht und das ist alles auf dem Instagram-Account gepostet, nicht nur auf unserem, sondern auch auf dem Instagram-Account von unserer Schule. Die haben das alles repostet, um somit auch Interesse intern in unserer Schule zu erwecken. Dann haben wir uns in Verbindung mit der FAZ, der Frankfurter Allgemeinzeitung, gesetzt. Die sind an unsere Schule gekommen, wir hatten einen Fototermin. Die haben nicht nur Bilder von uns, unserem Team, sondern auch von unserem Projekt, von dem Prototypen gemacht und haben uns auch anschließend interviewt. Dann haben wir noch einen deutschen Streamer, der hat 2 Millionen Abonnenten. Und den haben wir auch auf unser Projekt aufmerksam gemacht, während er live war in seinem Stream. Und dann hat er das sich auch mal angeschaut. Fanden wir auch sehr interessant.
Wir sind das Team Hephaistos und unsere Sekundärmission ist es, den Ort der Landung auf Leben zu untersuchen.
Wie wollt ihr das tun? Das ist ja nun keine ganz einfache Aufgabe.
Wir benutzen zwei Verfahren. Zum einen sammeln wir auf Agarplatten, welche wir im Äußeren unseres Kernsets angebracht haben, Mikroorganismen, die wir dann heranziehen, sodass man sie sehen kann. Zum anderen sammeln wir über unsere Rede auch Bodenproben, welche wir allerdings auf Aminosäuren testen, mithilfe eines Ninhydrin-Tests.
Das wird der Kennzett nicht alles an Bord haben. Das heißt, ich nehme an, das macht ihr dann im Rahmen der Auswertung heranziehen. Wie lange dauert das, bis ihr ein Ergebnis habt?
Also an sich, die Inkubationszeit kann schon mehrere Tage bis Wochen dauern. Wir wollen das mit einer Heizmatte erhitzen, damit wir dann damit die schneller heranwachsen.
Ihr habt also alles Mögliche für eure Analyse und für die Ergebnisermittlung mit im Hotel?
Ja, schon. Allerdings haben wir zwei Chemikalien im Besonderen, die wir nicht mitnehmen durften, weil sie explosionsgefährdet sind. Deshalb haben wir uns mit örtlichen Lehrern in Kontakt gesetzt, die uns Zugriff auf diese Chemikalien ermöglichen. Das machen wir dann wahrscheinlich in einer anderen Institution.
Das heißt, ihr macht also nicht alles im Hotel, ihr fahrt nochmal in Bremen irgendwo hin und macht dort Analysen. Stark, das haben wir auch noch nicht gehört. Was erwartet ihr zu finden und wie habt ihr es getestet?
Also bei den Aminosäuren-Tests, die besprühen wir mit Ninhydrin und wenn die Reaktion positiv ausläuft, dann haben wir eine lilane Verfärbung auf unserem Filterpapier. Sprich, das wäre zu erwarten, wenn Aminosäuren vorliegen. Und bei den Mikroorganismen züchten wir sie in Agar-Nährböden an und da ist meistens eine Pilzart oder Bakterienart vorzufinden, die uns dann Leben beweist.
Aber ich meine, wir wissen ja per se, auf der Erde ist Leben. Das ist jetzt nicht das Ziel, dass wir das nochmal nachweisen. Das Ziel ist einfach, dass wir ein Proof of Concept haben, dass wir dann auf anderen Planeten vielleicht mal ein bisschen größeren Maßstab auch durchgeführt werden könnte.
Ja, in dem Sinne legen wir auch sehr Fokus auf die Sterilität. Heißt, dass bevor es in die Rakete geht, dass es so steril ist, dass von uns jetzt keine Aminosäuren oder Mikroorganismen, weil wir haben ja an den Händen Aminosäuren, deswegen kann man da auch zum Beispiel Fingerabdrucktests machen. Genau solche Sachen wollen wir halt durch die Sterilität verhindern.
Finde ich ambitioniert, aber super spannend. Ich bin schon echt gespannt, was ihr am Donnerstag erzählen werdet. Hattet ihr dabei irgendwie noch besondere Herausforderungen beim Kennzett, abgesehen von dieser Sterilität?
Ja, wir hatten Schwierigkeiten, da wollen wir auch nicht lügen. Zum einen zum Beispiel hatten wir zunächst das Problem, wir haben zuerst Gleichstrommotoren für die Räder verwendet, haben dann bemerkt, dass die zu wenig Drehmoment haben und sind auf Steppermotoren umgestiegen, was an sich ganz gut anhört, aber komplizierter umzusetzen ist.
Außerdem hatten wir ein paar Probleme mit den Mikrocontroller. Wir hatten ein paar Kompatibilitätsprobleme mit den Sensoren und zum Beispiel mit dem SD-Card-Modul. Und beim anderen hatten wir dann das Problem, dass es einfach nicht genug Speicherplatz für den Code hatte. Und das ist natürlich ungünstig, weil man dann nicht wirklich einen laufenden Kennset haben kann. Aber jetzt im finalen Bau des Kennsets haben wir sozusagen uns für den besten Mikrocontroller entschieden, den wir hatten. Und jetzt sollte eigentlich tatsächlich alles klappen und ich bin auch mal gespannt, ob wir das so gut hinbekommen haben.
Aber ich meine, dafür testet man ja, damit man so Probleme im Voraus bemerkt und nicht in der Rakete. Genau, dafür haben wir ganz, ganz viel getestet, alle Komponenten durchgetestet, auch im Verbund. Also wir sind uns eigentlich souverän in unserem Kennzett.
Ich sehe auf eurem Poster noch Durchbrennen der Fallschirmschnur. Das ist, glaube ich, auch eine Sache, die ich nicht oft immer am Wettbewerb gesehen habe. Was macht ihr da? Was habt ihr vor?
Da kann ich noch mal was zu sagen. Also, wir bauen ja einen Rover. Ein Rover fährt. Aber der Kennzett ist ganz klein und der Fallschirm ist ein bisschen größer. Das heißt, es können zwei Sachen passieren. Erstens, der Rover kann nicht fahren. Die Steppermotoren produzieren nicht genug Drehmoment. Das heißt, der Fallschirm ist zu schwer. Der Kennzett kann nicht fahren. Und zweitens, die Schnur vom Fallschirm verheddert sich in den Rädern. Der Kennzett kann nicht fahren. Das heißt, wir haben in beiden Fällen einfach den Punkt, dass der Fallschirm den Kennzett am Fahren hindern könnte, weshalb wir den Fallschirm abwerfen. Jetzt ist natürlich die Frage, wie wirft man einen Fallschirm möglichst platzsparend ab? Wofür wir uns überlegt haben, ist, wir benutzen einen Nickel-Chrom-Draht. Das ist ein Legierungsdraht, der wird auch häufig in Föhn benutzt, weil er eben sehr dünn ist und sehr schnell sehr heiß wird. Und den benutzen wir dann, um die Fallschirmschnur zu durchbrennen, damit der Fallschirm abfällt.
Wer seid ihr?
Wir sind das Team Mai, Measure, Analyze, Improve.
Was macht ihr als Sekundärmission?
Unsere Sekundärmission ist das Sammeln einer Bodenprobe. Also der Kernsatz wird auf dem Boden landen und Stacheln in die Erde bohren und damit werden wir Bodenproben dann entnehmen und die chemisch analysieren.
Bodenproben entnehmen, die bleiben in den Stacheln sitzen oder wie entnehmt ihr die Bodenprobe?
Also es ist so gedacht, dass jetzt im Rahmen des Wettbewerbs, dass wir es den Kense danach ja wiederbekommen und wir es dann händisch entnehmen. Aber im größeren Zusammenhang wäre es natürlich möglich, den Kense auch wieder mit Hilfe von Drohnen und Magnetismus auch wieder zu gewinnen. Aber wir denken einfach, dass eine menschliche Auswertung immer noch am sichersten ist. Aber in einem anderen Szenario ist natürlich KI als Ergänzung natürlich möglich.
Wie sammelt der Kense die Proben?
Der Kensit hat eine besondere Form zunächst. Also, er hat in der Unterseite des Gehäuses einen sogenannten Gömbeck, beziehungsweise einen Teil eines Gömbecks. Ein Gömbeck ist eine besondere Form. Der hat zwei Gleichgewichtspunkte. Also, und ein Gleichgewichtspunkt ist instabil und der andere stabil. Und ein stabiler Gleichgewichtspunkt bedeutet ja, dass der Körper sich immer auf die Seite dreht, die stabil ist. Und wenn der Körper auf die instabile Seite landet, kippt er auf seine stabile Seite. Und wir haben von diesem Gömbeck die einzigste Form, glaube ich, die jetzt gerade gefunden wurde, die nur zwei Gleichgewichtspunkte hat, die Seite des Körpers genommen, die instabil ist, sodass der Kensit immer umkippt und somit auf seine Stacheln landet und auch immer seine Bodenproben erheben kann.
Und die Stacheln sind hohl und da drin wird also die Bodenprobe haften bleiben quasi. Und die Analyse macht ihr dann im Hotel?
Naja, das ist im Hotel nicht sicher, weil wir mit dem Flambierbrenner arbeiten und auch mit Chemikalien, die nicht für das Hotel geeignet sind. Deswegen werden wir das draußen im Freien durchführen mit Schutzbedingungen, also mit Schutzbrillen und Handschuhen und wir werden da unsere Sicherheitssachen einhalten.
Also ihr habt aber all diese Dinge mitgebracht und wollt dann tatsächlich Analysen von den Bodenproben am Donnerstag präsentieren.
Genau, also wir werden das dann auch mit Videos aufzeichnen, sodass wir dann auch auf die Videos verweisen können im Rahmen der Abschlusspräsentation. Das auf dem Poster, was Sie sich anschauen, haben wir da auch schon Bilder gemacht, haben wir auch vorab. Können ja jederzeit auch Videos zeigen von früheren Sachen, auch für den Fall, dass vielleicht aus irgendwelchen Gründen es nicht funktionieren sollte oder unerwartete Ergebnisse gibt, könnten wir auch die regulären Ergebnisse jederzeit zeigen.
Mit den Bodenproben und den Analysen, worauf zielt ihr ab? Ich sehe die Erwähnung von vulkanischen Aktivitäten auf dem Poster.
Genau, also bei uns ist so gedacht, dass Vulkanforschung ist eine sehr komplizierte Forschung, die auch trotz hochtechnisierter Forschung immer noch nicht möglich ist, durchzuführen, auf exakte Vorhersagen zu erreichen. Aber je mehr Möglichkeiten man hat und wir konzentrieren uns darauf, dass wir Fumarole haben, das sind Gasaustrittsstellen von Vulkanen, unter anderem tun die eben Schwefeldioxid ausstoßen. Das enthaltene Schwefel lagert sich um die Fumarolen, also um die Gasaustrittsstellen ab. Und diese Schwefelrückstände wollen wir dann in den Bodenproben nachweisen, um herauszufinden, ob eine Möglichkeit von vulkanischer Aktivität besteht.
Hattet ihr die Möglichkeit, das irgendwie zu testen vorher?
Ja, wir konnten zum Glück unseren Kensit vorher vom zweiten Stock unserer Schule runterschmeißen und hatten auch Orte, von denen wir dann aus auch ziemlich gut auch auf Grünflächen landen konnten und somit auch testen konnten, ob das halt mit der Erdprobenentnahme gut funktioniert oder nicht. Außerdem haben wir es auch einmal im Innenhof auf Beton fallen lassen, einfach um zu testen, ob das Gehäuse dem Fall, also dem Aufprall auf dem Boden standhalten kann, und diesen Test hat er bestanden.
Von der Form, die wirklich ungewöhnlich ist, ich glaube nicht, dass ich einen so geformten Kensit schon mal gesehen habe. Hattet ihr noch weitere Herausforderungen bei der Konstruktion?
Eine Herausforderung war auf jeden Fall der Platz. Also man könnte meinen, dass wir dadurch, dass wir nicht komplizierte Technik haben, voll viel Platz auch einsparen können. Doch wenn wir jetzt den Kensit angucken, wir müssen ja die Maße einhalten, sodass dass er auch in die Rakete reinpasst. Und dadurch wird das ganze Innere auch deutlich schmaler und somit auch ist relativ auch knifflig, die Technik auch gut zu integrieren, sodass es auch alles funktioniert.
Wir sind Materia Particulata. Wir beschäftigen uns in unserer Sekundärmission mit Feinstaub. Daher kommt auch unser Name.
Wie wollt ihr eure Sekundärmission erfüllen? Was habt ihr in euren Kennzeichen eingebaut?
Also wir haben extra für unseren Feinstaubsensor ein luftdurchlässiges Gehäuse, das eben beim Runterfallen oder auch selbst beim Steigen schon, auch wenn das noch nicht zählt, die Luft immer schön durchströmt und dass der Sensor immer mit neuen Werten gefüttert wird quasi, dann bekommen wir eben alle 0,75 Sekunden frische Werte an die Bodenstation und können die dann direkt auslesen.
Hattet ihr bei der Konstruktion eures Kennzeichens irgendwelche Herausforderungen, irgendwelche Schwierigkeiten?
Ja, also das Problem war, wir hatten ein finales Produkt und das hätte eigentlich auch echt gut funktioniert, aber dann hatten wir einen Test kurz vor dem Wettbewerb und da ist dann unser Deckel hingegangen. Deshalb mussten wir auf eine vorherige Version zurückgreifen und da passt jetzt leider dieser Deckel nicht mehr ganz auf unser altes Modell.
Beeinträchtigt das den Flug irgendwie?
Nee, eigentlich nicht, weil wir haben das jetzt mit Heißkleber zuklebt. Also es ist stabil und die Größe sind ja auch gleich, bloß dieser Verschluss verschließt jetzt halt nicht mehr.
Wenn ihr dann die Datenauswertung macht und auf die Präsentation zugeht, was arbeitet ihr auf, was wollt ihr zeigen?
Wir wollen zeigen, welche Folgen das haben kann, welche Folgen ist relativ klar, aber wie hoch die Feinstaubkonzentration in unserer Luft ist. Und weil das auch bei dem Wettbewerb nicht so gut klappt, wegen eben der Rakete, wird das auch über unser SFZ, also das Schülerforschungszentrum von Tuttlingen, weiterlaufen über einen Wetterballon, um da dann konstantere Werte zu haben, woraus man tatsächliche Rückschlüsse ziehen kann, die halt einfach viel zuverlässiger sind als die, die jetzt halt durch die Rakete beeinträchtigt sein könnten und durch den kurzen Fall.
Also Technik, die ihr für den Kenset gebaut habt, sollen in einem Wetterballon später weiterleben.
Ja, genau. Und vor allem interessant war, auf diese Feinstaubmessung sind wir erst gekommen, durch die Corona-Krise zum Beispiel. In Delhi hat man das erste Mal das Himalaya gesehen, weil einfach kein Mensch mehr auf dem Weg war. Es war eine klare Luft oder Pius hier hat mal in Stuttgart gewohnt, ist jetzt aufs Land gezogen oder ans Ländlichere und man merkt den Luftunterschied.
Wer seid ihr?
Ja, ich will erst mal anfangen. Also ich bin Svenja. Ich bin hier beim Team Plexflow mit dabei. Und genau, meine Hauptaufgaben waren hier eigentlich das Sponsoring und die Öffentlichkeitsarbeit.
Ich bin Lena und ich war auch für den Social-Media-Bereich zuständig. Habe auch ein bisschen bei der Dokumentation mitgeholfen.
Ja, ich bin der Jasch und ich war zuständig für das Modell der Hülle im 3D-Drucker. Und ich war auch für das Design des Fallschirms zuständig.
Ja, ich bin der Patrick, ich habe bei der Hardware und bei der Software mitgeholfen und ich habe mich auch auf die künstliche Intelligenz spezialisiert, die wir halt verwenden, um ein Objekt aus der Luft zu erkennen.
Ich bin Andreas, ich habe mich auch auf Hardware und Software konzentriert und habe auch einen großen Teil der Webseite aufgebaut.
Das Team Plexplore, was habt ihr dann als Sekundärmission euch ausgesucht? Was habt ihr vor?
Unsere Mission wäre es, aus der Luft ein Ziel zu erkennen während des Fluges, welches wir dann nach der Landung versuchen anzusteuern mit unserem Satelliten, dass es sich dort auf dem Boden hin bewegt. Das Ganze könnte verwendet werden zum Beispiel bei der Erkundung von Planeten, wo ein Satellit aus dem Planeten auf dem Boden halt schon Ziele erkennen kann, das Ganze kartografieren kann und zu interessanten Zielen schon autonom sich hinbewegen kann. Und ja, daher kommt auch tatsächlich unser Name, nämlich Plexplore, steht für Planet Explore. Also unser Ziel ist es, Planeten zu erkunden mit unserer Mission.
Wenn ihr jetzt ein bestimmtes Objekt ansteuern wollt, was sind morgen für euren Flug die Kriterien, wo ihr sagt, das wollen wir erkennen und da wollen wir dann hin?
Genau, also dafür haben wir jetzt extra ein Kreuz gebastelt, also ein rotes Kreuz. Darauf wurde auch die KI von Patrick trainiert, dass das eben erkannt wird, genau dieses Kreuz. Also das muss dann eben im Vorhinein darauf programmiert werden, dass genau dieses Kreuz erkannt wird. Sonst ist das schwer mit der Erkennung aus der hohen Entfernung.
Jetzt ist ja mit Wind und so weiter immer so ein bisschen unsicher, wo der Kenset eigentlich genau runterkommt. Und die Distanz kann mehr oder weniger groß sein zwischen Landeplatz und diesem roten Kreuz. Habt ihr eine Ahnung, wie weit euer Kenset fahren kann?
Also es kommt halt im Endeffekt auf die Batterielaufzeit und halt auch auf das Gelände an, wo er langfahren soll. Also aufgrund der Größe ist er jetzt nicht so geländegängig, aber wir schießen ihm auf den Flugplatz in die Luft. Das sollte theoretisch gehen. Und theoretisch haben wir genug Batterie für 4 Stunden Fahrt, aber die werden wir aus Zeitgründen nicht hinkriegen. In echt würde man ihn dann wahrscheinlich mit Solar betreiben oder ähnlichen Sachen demzufolge. Es ist nur eine Konzeptionsversion im Moment im Endeffekt.
Aber ich nehme mal an, dass ihr unterwegs die Positionen auch mittrackt und dass ihr dann also im Nachhinein sehen werdet, er ist da runtergekommen und hat sich tatsächlich auf das Ziel zubewegt.
Ja, wir werden auf jeden Fall sehen können, wo das Ganze jetzt hin wollte. Da können wir die Distanz auslesen und die Richtung. Und auch sollte es sich jetzt nicht so fortbewegen, wie wir uns das vorstellen, können wir trotzdem noch zeigen, wo das Ganze hin soll, beziehungsweise wie das Ganze erkannt wurde und was unser Ziel war.
Gab es bestimmte Schwierigkeiten oder Probleme, die ihr lösen musstet?
Ja, also das größte Problem wegen des großen Akkus und der Leistung war halt der Platz im Kansat. Wir haben so schon, dadurch, dass wir zum Beispiel die Räder, Freitreber haben, einen etwas kleineren Spielraum für, was wir in den Kansat packen können von der Hardware her. Und vor allem mit dem großen Akku war es halt sehr schwierig, alles in den Kansat reinzufriebeln, die ganzen Kabel und alle Komponenten. Aber das war, glaube ich, unsere größte Herausforderung.
Konntet ihr Dinge vorher ausprobieren mit künstlichen Zielen?
Ja, also Patrick hat beim Trainieren der KI halt mehr oder weniger das simuliert, was wir erwarten werden und halt sich darauf eingestellt und dann verschiedene Fälle durchgespielt, also verschiedene Entfernungen, verschiedene Größen, verschiedene Winkel und das scheint soweit so ganz gut zu funktionieren.
Ja, das kann man, haben wir jetzt zum Beispiel auch vorgestellt jetzt bei dieser Plakatvorstellung und zwar haben wir das auch auf einem Laptop, das KI-Modell läuft, das läuft relativ schnell. Da kann man auch sehen, dass es in verschiedenen Fällen, wir haben da simuliert, wie groß unser Ziel wäre aus verschiedenen Höhen und konnten so auch zeigen, dass obwohl zum Beispiel jetzt, wenn wir auf 200 Meter Höhe sind, das Kreuz jetzt relativ klein wäre auf dem Bild, dass wir das trotzdem noch erkennen können und das konnten wir auch eigentlich relativ gut jetzt zeigen in der Präsentation.
Wer seid ihr?
Wir sind das Team Silbersatellit. Wir machen Waldbrandprävention.
Waldbrandprävention. Bevor wir dazu kommen, was bedeutet der Name?
Silber kommt aus dem Lateinischen und bedeutet Wald und Satellit kann man sich, denke ich, herleiten.
Wie wollt ihr das machen?
Wir nutzen dazu Indizes und mit denen können wir die Wahrscheinlichkeit auf einem gewissen Gebiet in einem Wald eben berechnen und genau. Dann wissen wir, wie wahrscheinlich es ist, dass hier ein Waldbrand entstehen kann und diese Indizes arbeiten mit Variablen wie zum Beispiel der Luftfeuchte, dem Luftdruck oder der Temperaturen und so weiter. Und wir haben uns den M68-Index genauer angeschaut, weil der wurde auch ziemlich lang vom Deutschen Wetterdienst genutzt und zählt auch als ziemlich sicher und genau.
Ich sehe auf dem Poster eine Reihe von Formeln oder eine Formel. Ich sehe Regenmenge, Temperatur, Dampfdruck. Und daraus entsteht ein Indexwert und wenn ich den Poster das so richtig nehme, eine Feuerwahrscheinlichkeit. Ich sehe auf dem Tisch aber auch noch 2 Pflanzen. Was hat's mit denen auf sich?
Da geht's ein bisschen darum, wir wollten schauen, wie verändert sich denn die Wärmesignatur der Pflanze mit zunehmender Trockenheit. Und deswegen haben wir 2 Basilikumpflanzen uns gekauft. Die eine haben wir weiterhin gegossen, die andere haben wir vertrocknen lassen, wie man sieht. Und bei der gegossenen Pflanze war es dann so, da war die Wärmesignatur viel geringer als bei der getrockneten Pflanze. Und es liegt so ein bisschen daran, dass die getrocknete Pflanze unter Trockenstress leidet und dadurch kein Wasser mehr durch ihre Blätter abgibt. Und dadurch, dass sie Wasser abgibt, würde sie sich normalerweise abkühlen, aber das tut sie halt nicht mehr.
Ich sehe eine Grafik auf eurem Poster. Da geht es um Zimmertemperatur, Blatttemperatur, gegossene und ungegossene Pflanze. Was bedeuten die beiden Skalen?
Also tatsächlich ist es so, eigentlich wollten wir die Blatttemperatur in Grad messen und die Tage halt in Tageszahlen. Das hat aber mit den Sensoren nicht so ganz funktioniert, deswegen konnten wir jetzt leider nur die Differenz errechnen und nicht die genauen Skalen, weil die Werte einfach so ein bisschen etwas sind, also keine genauen Temperaturangaben oder so.
Für die eigentliche Mission habt ihr gesagt, was ihr an Daten sammelt, sammelt ihr noch mehr vom Kenset selber?
Ja, wir sammeln noch eigentlich für die Mission nicht wirklich relevante Daten, aber für die Sicherheit unserer Mission vielleicht eher relevante. Zum Beispiel beim Einschalten des Kensets messen wir auch die Batteriespannung und den Stromverbrauch und so eine Einschätzung über die restverbleibende Akkulaufzeit zu machen und so auch entscheiden zu können, ob der Kenset nochmal geladen werden muss oder für den Start bereit ist.
Wie habt ihr euren Kenset getestet?
Wir haben relativ viele Einzeltests gemacht, bevor wir ihn zusammengebaut haben und letztendlich haben wir am Ende alles einmal zusammengebaut, den fertigen Code hochgeladen und zum Beispiel den Start des Kensets getestet, indem wir mit dem Aufzug zuerst ins Kellergeschoss gegangen sind, dann den Kenset angeschaltet haben und dann ins oberste Geschoss gegangen werden, um den abnehmenden Luftdruck zu simulieren und so haben wir den Start simuliert und die Datenerfassung und alles getestet.
Wer seid ihr?
Wir sind das Team Space Z.
Space Z, wie seid ihr auf den Namen gekommen?
Wir haben uns überlegt, am Anfang haben wir uns alle zusammengetan, dann haben wir überlegt, SpaceX ist ein interessanter Name und dann wäre es ganz lustig, wenn wir das Gleiche machen, halt nur mit einem Z. Und das passt auch ganz gut zu unserem Can-Z, weil dann können wir ihn einfach Can-Z nennen.
Ja, das ist ein hübsches kleines Wortspiel mit eingebaut. Auf eurem Poster sieht man, was sonst noch so eingebaut ist in eurem Can-Z. Was macht ihr denn in der Sekundärmission?
In der Sekundärmission bestimmen wir einmal die Position vom Can-Z in der Luft dann und einmal haben wir einen Airbag. Und nochmal zur Sekundärmission, da haben wir drei Systeme. Zwei davon wenden wir an, weil eins ist technisch nicht kompatibel. Und dann werden wir einmal mit dem GPS das messen. Und dann einmal wollten wir es mit der Trilateration machen, witziges Wort. Da wären drei Punkte auf dem Boden und dann der Can-Z als vierter Punkt in der Luft. Und dann würden wir halt mit den Distanzen ausmessen, wo der ist. Das dritte System wäre dann, dass wir einfach mit der Beschleunigung und Zeit die Verschiebung vom Can-Z in der Luft berechnen.
Du hast erwähnt, ihr habt einen Airbag an Bord. Das heißt, ich nehme an, ihr möchtet für die Landung ein Luftkissen oder sowas aufblasen. In dem Can-Z ist nicht viel Platz. Wie habt ihr das vor?
Den Airbag, den haben wir sozusagen unten dran gemacht mit einem Gummi. Und der Lüfter in unserem Can-Z, der wird dann ab einer bestimmten Höhe, weil wir werden auch die Höhe und den Druck messen, und dann ab einer bestimmten Höhe wird der Airbag dann aufgeblasen. Wir hoffen, dass er dann senkrecht auf dem Boden aufkommt, dass sozusagen der Airbag das abfängt.
Wie habt ihr das getestet?
Wir haben den Widerstand durch ein Föhn simuliert, also quasi getestet.
Also den Luftwiderstand durchs Fallen, des Fallens, oder?
Genau, haben wir durch einen Föhn simuliert und einfach dagegen gehalten. Also.
Wie lange braucht er, bis der voll ist, der Airbag?
Also das geht relativ schnell, ja, so 10 Sekunden. Nur das Problem ist, dass der nicht komplett luftdicht ist und dass immer etwas Luft entweicht. Das heißt, dass der Lüfter durchgehend pustet. Aber sonst.
Was eigentlich auch gut ist für den Can-Z, weil beim Aufprall das auch ein bisschen Luft entweichen kann und dass die Abfederung nochmal sozusagen besser ist.
Ich kann mir vorstellen, dass es herausfordernd ist, den Lüfter noch mit in die kleine Dose reinzukriegen.
Ja, der Lüfter, der ist schon ziemlich groß, aber wir haben es irgendwie hingekriegt, den sozusagen, wir haben zwei Seiten und da auf der einen Seite ist dann der Lüfter mit eingebaut.
Nach der Poster-Session gab es ein Mittagessen in der Nähe. Danach ging es mit der technischen Abnahme weiter. Christian Siegmund von der Hochschule Bremen prüfte die Can-Zs auf die Einhaltung der Richtlinien. Die Can-Zs müssen in einem bestimmten Gewichtsbereich liegen und dürfen auch festgelegte Grenzen für die Maße nicht unter- oder überschreiten. Das Bergungssystem wurde überprüft, ebenso die Prozeduren zur Inbetriebnahme. Es gibt noch eine Reihe weiterer Vorgaben, die mit abgeprüft und besprochen wurden. Nach der Freigabe wurden die Can-Zs bis zum nächsten Tag einbehalten. Erst kurz vor dem Start am nächsten Tag erhielten die Teams ihre Can-Zs zurück. Zum Abschluss des Dienstags besuchten die Teams das Raumfahrtunternehmen OHB. Das Unternehmen hat seinen Sitz einen Spaziergang weit entfernt vom DLR in Bremen. Hier wurden die Teams in drei Gruppen aufgeteilt und erhielten dann verschiedene Einblicke in das Unternehmen. Einer der Höhepunkte war der Blick in die Plato-Halle, einem großen Reinraum. Hier konnte man zwei Flugmodelle der kommenden CO2M-Satelliten sehen. Die gehören zum europäischen Copernicus-Programm und sollen Kohlendioxid, Methan und Stickstoffdioxid in der Atmosphäre messen. Dabei möchte man Emissionen von menschgemachten und natürlichen Quellen unterscheiden. Auch gab es ein Strukturmodell der kommenden Plato-Mission zu sehen. Plato steht kurz für Planetary Transits and Oscillations of Stars. Mit dieser Mission möchte man Planetensysteme untersuchen, mit einem Fokus auf die Eigenschaften erdähnlicher Planeten in der habitablen Zone um sonnenähnliche Sterne. Dafür sollen 26 Kameras zum Einsatz kommen. Das Raumfahrzeug ist grob würfelförmig mit einer Kantenlänge von 3,5 Metern und wird beim Start etwa 2,5 Tonnen wiegen. Nach der Besichtigung bei OHB war dann nach einem langen Tag für die Teams das Programm zu Ende. Am nächsten Tag wurde es dann spannend. Die Teams trafen für den Starttag am Flugplatz Rothenburg-Wümme ein. Das Wetter sah zunächst sehr schön aus, aber ab Mittag sollte es möglicherweise regnen. Im Laufe des Morgens zog es dann auch immer weiter zu. Christian Siegmund von der Hochschule Bremen leitet die Startkampagne. Er gab eine Sicherheitseinweisung und berichtete, wie man mit den Wetterbedingungen umgeht.
Niederschlag interessiert uns in Norddeutschland eigentlich nicht. Was uns stört, sind Windverhältnisse. Wir haben heute eine ungünstige Windrichtung, das heißt Süd. Das heißt, die Raketen werden über die kurze Strecke des Verkehrslandeplatzes getragen. Und es kann sein, dass sie in unserer Nähe landen. Im schlimmsten Falle überfliegen sie uns und landen auf dem Kasernengelände hinter uns. Ihr seht da diese schönen hohen Bäume. Das wäre keine gute Nachricht. Außerdem hat die Bundeswehr das nicht gerne, wenn man bei den Satelliten sucht auf dem Grundstück. Von daher hoffen wir, dass alles auf dem Platz landet. Deswegen auch die Schlechtwettervariante, falls ihr euch wundert, weil es ja eigentlich so angenehm ist vom Wetter. Die Wolkenuntergrenze ist das, was uns am meisten Sorgen macht momentan. Die sinkt nämlich und wir dürfen nur Sichtflug fliegen. Das heißt, wir müssen unsere Rakete immer im Blick behalten können. Die Bundeswehr hat ihren Fallschirmsprungbetrieb eingestellt wegen dieser Sichtverhältnisse. Die sagen, das verringert sich jetzt und deswegen beeilen wir uns extrem, damit wir alle Raketen gestartet bekommen. Das heißt, wir verschwenden jetzt keine Zeit, starten alles hintereinander weg und bergen im Bedarfsfall auch erst am Ende, wenn alle Raketen geflogen sind. Wir haben für jeden Start eine eigene Rakete. Flughöhe, wir peilen heute 700 Meter an. Das hat mit der Wolkenuntergrenze zu tun. Wir machen es tatsächlich in vielen Jahren so, dass wir auf die Höhe fliegen. Die Erfolgschance ist einfach sehr hoch. Man kann das schlecht einschätzen. Ihr habt die Rakete gerade gesehen. Die ist nicht ansatzweise 700 Meter hochgeflogen. Ihr werdet Schwierigkeiten haben, die Rakete und die Satelliten zu sehen in dem Moment, wo sie abgeworfen werden und am höchsten Punkt. Gerade bei den Witterungsverhältnissen heute.
Der Flugplatz Rothenburg-Wümme ist schon von Beginn an der Startplatz für den deutschen Kennzeit-Wettbewerb. Auch für einen europäischen Wettbewerb wurden hier die Starts bereits durchgeführt. Thorsten Östmann ist der Bürgermeister der Stadt Rothenburg-Wümme. Er war auch dieses Jahr vor Ort und begrüßte den Wettbewerb und die Teams. Danach konnte ich kurz mit ihm sprechen. Sie haben gerade eine Begrüßung gesprochen für die Teams. Der Wettbewerb ist schon sehr lange her. Was verbinden Sie selber mit dem Wettbewerb?
Also zum einen, das Wichtigste ist, glaube ich, dass junge Menschen Lust darauf haben, Technik zu entdecken, Projekte zu entwickeln, sie zu begleiten, auch schnell und hektisch vielleicht nochmal das eine oder andere auszubessern. Und das Zweite, was ich damit verbinde, ist, dass wir hier in Rothenburg mit unserem Flugplatz zum 10. Mal schon hier mit diesem Wettbewerb besucht werden.
Ja, ich habe mir sagen lassen, sogar 11, weil der europäische Wettbewerb, also 10 Jahre ist der europäische Wettbewerb war auch schon mal hier. Ist ja auch schon eine klasse Sache, dass Teams aus ganz Europa herkommen. Steht dem was im Wege, dass das in der Zukunft auch so weitergeht?
Nein, das habe ich auch vorhin gesagt. Immer wieder gerne. Wir freuen uns, dass wir diesen Wettbewerb hier haben und jedes Jahr gerne wieder.
Bei der diesjährigen Startkampagne sah ich auch mehrere Menschen wieder, die ich von vorherigen Wettbewerben kenne. Bei einer Person hatte sich die Rolle verändert. Sie war nun nicht mehr als Teilnehmerin dabei, sondern als Betreuerin. Vor den Starts konnten wir uns eben unterhalten.
Hallo, ich bin Antonia.
Wir haben uns vor einer Weile schon mal unterhalten. Wann warst du denn schon mal hier?
Ich habe 2018 und 2019 selbst als Teilnehmerin beim Deutschen Kennzeichnungswettbewerb mitgemacht.
Was hat dich jetzt wieder hergeführt?
Dass der Deutsche Kennzeichnungswettbewerb mir einfach sehr viel Spaß gemacht hat und als Teilnehmerin kann ich nicht mehr mitmachen, denn ich bin fertig mit der Schule. Deshalb habe ich mich entschieden, ein Team als Mentorin zu begleiten und damit auch jetzt noch SchülerInnen die Möglichkeit zu geben, an dem Wettbewerb teilzunehmen.
Und du hast jetzt bei einer Einrichtung die Möglichkeit gehabt, das anzuleiern, ein Team zu finden oder wie kam es dazu?
Genau, ich bin Mentorin beim Heidelberger Life Science Lab. Das ist quasi ein Schülerforschungslabor vom DKFZ getragen. Und dort war ich selber Teilnehmerin von der 10. bis zur 12. Klasse und habe damals darüber auch den Deutschen Kennzeichnungswettbewerb kennengelernt. Und damals waren meine MentorInnen ebenfalls ehrenamtlich und haben ihre Zeit dafür geopfert und auch sind auch damals die Woche mit nach Bremen gekommen. Und ich möchte das auch zurückgeben, indem ich das jetzt eben weitergebe und SchülerInnen ermögliche.
Wenn ich fragen darf, seit deinen eigenen Teilnahmen sind jetzt so ungefähr 5 Jahre vergangen. Wie ist es dir ergangen in der Zwischenzeit?
Ich habe in der Zwischenzeit ein Studium der Elektrotechnik angefangen. Ich habe jetzt gerade vor einer Woche meine letzte Bachelorprüfung geschrieben.
Großartig. Weißt du schon, wo du beruflich hin willst?
Ich werde tatsächlich nicht in die Luft- und Raumfahrt gehen. Ich habe mich entschieden, mich in die Richtung Supraleitung zu spezialisieren.
Spannend. Weißt du schon, wo?
Also mein Traum wäre tatsächlich eine Promotion am CERN. Da wird ja auch viel mit Supraleitungen gemacht und das wäre schon ein Top-Forschungsgebiet in der Richtung.
Nochmal kurz zum Kennzeichnungswettbewerb zurück. Du bist für Silversatellit hier. Was war nochmal eure Mission?
Die Mission vom Team Silversatellit ist, Waldbrände zu früh zu erkennen und damit einen Beitrag zur Prävention von Waldbränden zu leisten.
Gestern war die technische Abnahme, gleich finden die Starts statt. Man merkt schon eine gewisse Spannung hier in der Luft. Wie hat's für euch geklappt mit der technischen Abnahme?
Ja, da bin ich sehr stolz auf mein Team, dass es bei der technischen Abnahme selbst sehr reibungslos abgelaufen ist und sie tatsächlich mit ihrem Canceled reinlaufen konnten und er direkt abgenommen wurde. Natürlich, die Nacht davor wurde noch sehr viel dran gebastelt, aber für die technische Abnahme waren sie bereit.
Ein sehr wichtiger Mensch am Starttag tritt selbst kaum in Erscheinung. Aber er hat eine sehr wichtige Rolle. Er startet die Raketen. Und das, seit es den deutschen Canceled-Wettbewerb gibt.
Ja, hallo, ich bin Louis Schreier. Und ich starte die Raketen beim Canceled-Wettbewerb.
Du bist, glaube ich, in Sachen Raketenstarts auch von Anfang an mit dabei. Wir haben ein 10-Jähriges jetzt. Warst du beim ersten Wettbewerb direkt mit dabei?
Ja, gleich beim ersten Mal. Da wurde ich von Christian Siegmund gefragt, ob ich das machen möchte. Und habe dann mit ihm zusammen die ersten Raketen gebaut. Und die ersten Starts waren relativ erfolgreich. Da gab es ein bisschen technische Probleme. Dann haben wir nach und nach die Raketen verbessert und irgendwann noch größere gebaut, damit mehr Satelliten reinpassen. Und nach 10 Jahren sind wir erst mittlerweile hier.
10 Jahre, die Raketen verwendet ihr wieder. Damit seid ihr der Raumfahrtseite weit voraus gewesen. Wie viele der Raketen sind noch vom ersten Tag?
Also insgesamt haben wir 8 Stück gebaut und es sind noch 5 noch flugfähig tatsächlich. Also 3 Stück sind eigentlich, eine ist ganz verloren gegangen, die haben wir tatsächlich nie wiedergefunden. Und 2 sind wirklich zerstört worden bei harten Landungen. Und also schon wiederverwendbar, muss man sagen. Also so gut wie wiederverwendbar.
Ja, 10 Jahre ist ja schon eine ganze Zeit. Gibt es da irgendwie Faktoren, die die Lebenszeit begrenzen, solange sich nicht irgendwie das Reglement, also die Maße ändern?
Eigentlich nicht. Die Raketen sind natürlich relativ leicht gebaut. Wir müssen ja Gewicht sparen, weil die Satelliten so schwer sind. Und deswegen sind sie relativ zerbrechlich eigentlich. Also sie dürfen nicht allzu hart landen. Da geht schon mal was kaputt. Ansonsten können die tatsächlich schon lange verwendet werden. Eine ist letztes Jahr im Teich gelandet, war unter Wasser mehrere Stunden und die haben wir wieder rausgeholt, sauber gemacht, getrocknet und die flog auch wieder diesmal. Ist wieder mitgeflogen.
Wenn du jetzt eine neue Generation bauen müsstest, würdest du was ändern?
Ich habe schon ein paar Ideen, die ich da umsetzen will. Heutzutage hat man ja 3D-Drucker, die hatte man vor 10 Jahren noch nicht. Und man kann da schon wesentlich mehr machen und mehr Gewicht sparen und das Ganze noch ein bisschen stabiler bauen noch, ja. Damit sie mehr Stöße aushalten bei der Landung.
Danke fürs Raketenstarten, danke für deine Zeit.
Bitte, bitte, gern geschehen.
Zügig wurden am Starttag die Starts der Kensets absolviert. Alle Kensets konnten dann auch schnell geborgen und den jeweiligen Teams überreicht werden. Immer ein spannender Moment. Ich sprach mit einigen Teams über ihre Flüge. Wie hat's geklappt für euch?
Also deutlich besser als erwartet, beziehungsweise eigentlich eher genau so wie erwartet, sagen wir es mal so. Wir haben Daten für unsere Primärmission bekommen und auch GPS-Daten, alles per Funk auf unsere Geräte hier. Die Sekundärmission von uns hat leider nicht so gut funktioniert, aber das war eigentlich schon irgendwie im Vorhinein ein bisschen klar. Wir hatten ein paar Probleme mit der Teleskopausrichtung und dann hat es gerade funktioniert und dann wurde es leider dadurch, dass wir es dann ins Auto gelagert haben, ein bisschen zerschossen. Aber jetzt haben wir die Daten für die Primärmission und das ist das Wichtigste. Also
ich habe gesehen, ihr habt also ja einen recht beeindruckenden Aufbau mitgebracht. Ein recht großes Teleskop, ich schätze 6 Zoll oder so habt ihr ja hingestellt. Ungefähr 6 Zoll nehme ich an. Ich habe aber gesehen, als der Canset fiel, das Teleskop bewegte sich. War das jetzt noch anhand von Canset-Daten oder was hat das Teleskop sich bewegen lassen?
Also am Anfang, wir haben so einen automatischen Ausrichtungsprozess und der lief dann und ist ein bisschen aus dem Ruder gelaufen. Also wenn alles richtig läuft, dann fährt das Teleskop einfach nur von der Startposition 10 Meter hoch. Wenn es sich verdreht, dann ist es halt nicht richtig und es hat sich in unserem Fall verdreht. Und dann haben wir die Schnittstelle zu unserem Computer abgesteckt und per Hand versucht, irgendwie so gut wie möglich noch hinterher zu steuern. Das hat nicht funktioniert, aber war jetzt auch nur irgendwie, damit wir vielleicht ein schönes Bild oder während des Flugs machen. Aber das war der Grund dafür.
Ja, also wir sind echt glücklich. Er ist komplett heil wieder runtergekommen. Der Fallschirm hat funktioniert und wir haben ihn sofort wiedergefunden. Wir sind echt super glücklich damit.
Ihr habt den wiedergefunden, weil die Daten auch genau waren, habe ich so ein bisschen mitbekommen?
Ja, genau. Also unser GPS hat funktioniert, wie wir es uns gedacht haben. Und wir konnten genau sehen, wo er gelandet ist und deswegen haben wir auch direkt wiedergefunden.
Ich habe den Eindruck, ich schaue in sehr glückliche Gesichter. Wie ist es gelaufen?
Ziemlich gut, ja.
Ja.
Alles hat eigentlich soweit funktioniert. Und
unser Satellit ist noch ganz heil und unser Fallschirm hat auch funktioniert, ja.
Wie ist es mit eurer Sekundärmission gelaufen? Habt ihr da schon irgendwie Erkenntnisse?
Naja, also wir haben jetzt auf jeden Fall immer alle Daten, die wir brauchen, gesammelt und jetzt nachher geht's an die Auswertung und dann mal schauen, dass wir tatsächlich alles aufgezeichnet haben. Aber wir hoffen, es ist gut.
Es war ein voller Erfolg in dem Sinne. Wir haben die Daten über Funk empfangen und sie wurden gespeichert. Alle Richtlinien mit PISO, alles wurde erfüllt. Unser Kennzeichen wurde direkt gefunden. Alles erfolgreich soweit.
Ich bin zu Gast bei CanX. Eure Sekundärmission war die senkrechte Landung und die hatte einen Schwunggrad an Bord. Wie ist es gelaufen für euch?
Also allgemein kann man sagen, wir sind senkrecht gelandet. Das hat sehr gut funktioniert. Die Dose steht noch komplett. Das war also sehr, sehr krass, dass das so gut funktioniert hat. Allerdings wissen wir nicht ganz genau, wie es während des Fluges lief, weil so wie es ausschaut oder aussieht, sind wir mit einer anderen Dose kollidiert. Und das hat uns höchstwahrscheinlich irgendwo ein Sensorkabel gerissen. Und wir haben dann nach den, keine Ahnung, ersten, was hat Louis gesagt, 20 Metern oder so Flug, keine Daten mehr aufgenommen.
Wann gab es keine Daten mehr?
Im Prinzip ab Auswurf. Also ich sehe auf meinem Laptop, sehe ich, dass ich, also man sieht schön, wie die Höhe immer langsamer wird. Also wie ich offensichtlich oben in den Scheitelpunkt reinkomme. Aber dann habe ich einen Abfall von 13 Metern innerhalb von 150 Millisekunden. Ich gehe sehr stark davon aus, dass da der Sensor nicht gestreikt hat, weil das würde einer Geschwindigkeit von 300 km/h entsprechen. Und ich weiß ja nicht, also ich glaube nicht, dass das stimmt. Wir werden jetzt mal gucken. Unser Satellit war ja das Problem, dass wir mit einem anderen zusammengehangen haben. Wir werden mal fragen, ob die uns ihre Daten zur Verfügung stellen können. Da können wir zum einen unsere Daten abgleichen und zudem kann ja auch sein, dass die Daten nicht mehr funktioniert haben, unser Flywheel aber noch weiter funktioniert hat. Und dann könnte man vielleicht den Impact unseres Flywheels auf deren Daten sehen.
Nach den Starts hatte auch Christian Siegmund Zeit für ein Gespräch. Er leitete nicht nur die Startkampagne, er führte am Tag vorher beim DLR auch die technische Abnahme durch.
Ich bin Christian Siegmund von der Hochschule Bremen und ich leite die Startkampagne bei dem deutschen Kennzeichen-Wettbewerb und ich führe auch die technische Abnahme im Vorfeld durch.
Stichwort technische Abnahmen. Wir haben ja ein paar interessante Konzepte gesehen dieses Mal. Gab es da bei den Abnahmen besondere Vorfälle oder sind die alle gut durchgekommen?
Jedes Team hat eine Starterlaubnis bekommen. Das ist nicht selbstverständlich und das war eine Besonderheit. Einige Teams mussten aber nacharbeiten. Wir hatten ein Team dabei, das war tatsächlich eine Besonderheit, denen ist die komplette Elektronik im Vorfeld ausgefallen und die hatten sozusagen ein Dummy, ist jetzt vielleicht gemein, das zu sagen, aber die hatten keine Elektronik an Bord. Hatten aber tatsächlich glücklicherweise eine Mission, bei der sie eine Bodenprobe nehmen, analog, nicht digital, und konnten deswegen trotzdem heute starten und Ergebnisse sammeln.
Der Tag gestern dauerte etwas länger als bis zu den Freigaben, als ich das letztes Jahr erlebt habe. Waren das ambitioniertere Projekte oder hatte man letztes Mal einfach mehr Glück?
Ich glaube, das hat ein bisschen damit zu tun, dass wir, das hat immer mit den Schülern zu tun und wie die drauf sind. Es gibt welche, die sind tiefenentspannt und nehmen sich ihre Zeit und es gibt welche, die sind super vorbereitet und haben dann auch ordentlich Zug dahinter. Und das führt dann meistens dazu, ob die zügig fertig sind oder nicht. Es hat weniger damit zu tun, wie doll die nacharbeiten müssen. Ich glaube, die Nacharbeiten dieses Jahr waren wirklich minimal. Das waren kleine Klebestellen entfernen oder einen Fallschirm nochmal besser verknoten und damit war das schon erledigt.
Wir hatten 3 Raketenstarts heute und es ist noch relativ früh am Tag. Woran liegt das?
Wir hatten die Meldung bekommen, dass sich die Wolkendecke, man sagt die Wolkenuntergrenze, dass die auf 90 Meter runtergehen sollte. Das heißt, dadurch, dass wir nur Sichtflug machen dürfen und nur starten dürfen, wenn wir die Rakete die ganze Zeit sehen können, wäre das für uns ein Showstopper gewesen. Und deswegen haben wir schnell reagiert und gesagt, wir versuchen jetzt alles zu starten, bevor die Bedingungen schlechter werden. Und das war, glaube ich, keine falsche Entscheidung. Es ist nicht so extrem gewesen, wie erwartet, aber ich bin sehr glücklich, dass wir das durchgezogen haben und jetzt wirklich einen erfolgreichen Tag hatten.
Was ändert ihr, wenn sich diese Bedingungen ändern? Man ist jetzt schneller durch, also die Taktung ist sicherlich enger. Wie macht ihr das? Was ändert ihr?
Wir haben tatsächlich in unserem Rahmenfahrplan ein bisschen mehr Luft eingeplant, dass sich die Teams vorbereiten können. Der Abstand zwischen den einzelnen Starts ist ein bisschen größer sonst gewählt. Und wir können das halt ich sag mal, sportliche Auslegen. Das heißt, dann heißt es einfach zack, zack, alles fertig machen, kein Vorgeplänkel mehr. Und wir haben dann zum Beispiel auch keine Rücksicht mehr genommen auf Besucher oder Ansprachen oder Reden, die gehalten werden sollten. Und auch die Presse muss dann sozusagen einfach mit dem Flow gehen. So können wir Zeit rausholen.
Die Stadt selber, wie ist es gelaufen?
Sehr gut, sehr erfolgreich. Wir hatten wirklich sehr stabile Flüge. Wir haben alle Satelliten gut ausgesetzt und alle ziemlich schnell wieder bergen können. Wir hatten tatsächlich zwei, das hat man vielleicht nur hinter den Kulissen gesehen, zwei Raketen sind leicht zu Schaden gekommen, weil die einfach unglücklich aufgekommen sind oder der Hauptschirm nicht ausgelöst hat. Aber unsere Mission ist ja eigentlich eher, dass die Kernsets erfolgreich zu Boden kommen. Das heißt, wir planen tatsächlich auch immer mit ein bisschen Schwund.
Was passiert heute noch? Nur noch Abbau oder müsst ihr noch mehr machen?
Genau, wir haben tatsächlich schon abgebaut. Wir sortieren jetzt noch unser Equipment, die Warnwesten, alles, was wir so mit herbringen, um eine sichere Veranstaltung durchzuführen. Dann essen wir nochmal Mittag. Das ist tatsächlich was Außergewöhnliches, weil normalerweise reisen wir um 15 Uhr ab und haben vielleicht zwischendurch mal einen Apfel gegessen. Von daher, das ist wirklich jetzt ein sehr entspannter Nachlauf zu der Veranstaltung.
Für die Teams begann nun eine weitere, sehr anstrengende Phase. Am nächsten Tag fand bei ECOMAT in Bremen die Präsentation der Ergebnisse statt. Nur das Zeitfenster vom Rückerhalt der Kernsets bis zum Beginn der Präsentation blieb, um Ergebnisse der Kernset-Flüge auszuwerten, Analysen durchzuführen, Fehler und Probleme zu verstehen und zu dokumentieren. All das musste in eine Präsentation pro Team einfließen, die dann bei ECOMAT vorgetragen und gezeigt wurde. ECOMAT ist Förderer des Kernset-Wettbewerbs. Ich konnte mich darüber informieren, was ECOMAT eigentlich ist und wie es zum Förderer des Wettbewerbs wurde.
Ja, hallo, Hubertus Lohner ist mein Name. Ich bin Airbus-Mitarbeiter seit 2003, habe hier in Bremen promoviert, habe einen Hintergrund in Materialwissenschaften und Verfahrenstechnik und bin Leiter des ECOMAT, des ECOMAT-Vereins, Innovationsplattform ECOMAT e.V., ein Zusammenschluss von verschiedenen Partnern mit dem Schwerpunkt Materialwissenschaften, Leichtbau, nachhaltige Lösungen für Luft- und Raumfahrt.
Nachhaltige Lösungen für Luft- und Raumfahrt, was kann man sich darunter vorstellen? Was macht ihr?
Wir sind im Wesentlichen in den verschiedenen Entwicklungsprojekten tätig. Wir, das ist auf der einen Seite die Business Units der Airbus-Gesellschaft hier am Standort Bremen. Das ist Ariane, das ist Airbus Defence and Space und Airbus Commercial, die eben für den Flugzeugbau verantwortlich sind, aber auch die Firma Testia. Wir arbeiten zusammen mit den großen Forschungsinstituten, den Bundesforschungsinstituten. Das ist das DLR auf der einen Seite, die auch den Kansat-Wettbewerb heute ausrichten. Auf der anderen Seite Fraunhofer-Gesellschaft und Leibniz-Institut. Wir kooperieren natürlich selbstverständlich mit der Universität Bremen und auch mit der Hochschule Bremen. Alle diese genannten Partner sind auch Partner im ECOMAT-Verein, im ECOMAT-Netzwerk. Wir als Netzwerk fördern gemeinsam mit anderen Firmen, auch mit kleinen und mittleren Unternehmen und natürlich unterstützt durch die Senatoren für Wirtschaft und die Wirtschaftsförderung Bremen, unterstützen wir verschiedene Kooperationsvorhaben. Das kann im Rahmen der öffentlich geförderten Forschung sein. Das kann aber auch die Anbahnung von bilateralen Kooperationsprojekten sein. Aber eben auch, und deshalb sind wir hier eben auch beim Kansat mit dabei, die Unterstützung, und so steht es in der Satzung auch, die Unterstützung des wissenschaftlichen Nachwuchs. Das fängt von Schülern an, wie heute beim Kansat-Wettbewerb, geht dann natürlich über die Studierenden und Promoventen bis dann natürlich auch hin zu Young Professionals. Das ist uns ein wichtiges Anliegen, hier auch entsprechend für die Themen MINT zu werben. Aber ganz wichtig auch für das wichtige Thema Umweltnachhaltigkeit, das ist der Treiber im ECOMAT und das ist ja auch die Triebkraft, die junge Menschen heute motiviert, sich eben nicht nur auf das Problem zu stürzen, sondern auch Lösungen zu generieren, die eben aus der Technik kommen, wie wir aus den Herausforderungen, die wir im Rahmen Umwelt haben, Dekarbonisierung und so weiter, wie wir dort mit Lösungen, technischen Lösungen herauskommen können.
In den Räumen von ECOMAT gab es letztes Jahr und gibt es dieses Jahr die Präsentation der Ergebnisse vom Wettbewerb. Dieses Jahr seid ihr auch Förderer des Kernset. Wie seid ihr darauf gestoßen und was hat euch veranlasst zu sagen, da machen wir mit?
Ja, wir haben bei den Mitgliedern eine gewisse Historie. Es gibt so einer der Gründerväter vom CANSAT-Wettbewerb, das ist mein Co-Vorstand Bastian Müller von der Senatorin für Wirtschaft hier. Wir hatten andere Kollegen, die uns auf dieses sehr gute Projekt, sowohl das DLR School Lab als eben auch den CANSAT-Wettbewerb aufmerksam gemacht haben. Es hat uns gefallen. Letztes Jahr haben wir nur die Location bereitgestellt, hatten ein Jurymitglied. Diesen Platz in der Jury durfte ich jetzt übernehmen von meinem Kollegen und sind eben auch als Förderer des CANSAT-Wettbewerbs diesmal aktiv auch finanziell dabei.
Und wenn du dir als Jurymitglied so anschaust, was die Schülerinnen und Schüler da so auf die Beine stellen, was denkst du?
Ja, auf der einen Seite bin ich gespannt, ne, auf die Ergebnispräsentation. Auf der anderen Seite bin ich sehr beeindruckt. Ne, das ist ja ein Prozess von den ersten Ideen, die manchmal noch so ein bisschen bruchstückhaft sind und die halt immer verfeinerter werden. Also die Teams stecken einen unglaublichen Aufwand rein, ein unglaubliches Engagement. Das ist wirklich beeindruckend und ich habe halt zwei Berichte zu lesen, wo ich halt tiefer reingehe, die sehr unterschiedlich auch sind und das hat mich total begeistert. Von auf der einen Seite extrem präzise, extrem genau, auf der anderen Seite sehr, sehr detailliert, nicht so kurz und knapp gefasst, sondern mit einem, wo man richtig merkt, die haben richtig Lust auf diese Themen, die haben das grafisch dargestellt, die haben sich überlegt, wie sie Sponsoren kriegen und so weiter und so weiter. Also für mich sehr begeistert, es macht total Spaß. Ne, das ist immer Zusatzarbeit, aber diese Zusatzarbeit nimmt, glaube ich, die ganze Jury sehr gerne auf sich, weil es macht uns Spaß und natürlich haben wir diesen sehr guten Effekt, dass wir junge Menschen für diese Themen, natürlich hier insbesondere für Raumfahrt, aber natürlich, dass der Scope ist ja weiter, eben generell für technische Themen begeistern können.
Bei Ecomat ging es mit einem Mittagessen los, dann begannen die Präsentationen. In der ersten Reihe saß die Jury, sie und auch TeilnehmerInnen des CANSAT-Wettbewerbs stellten nach den Präsentationen Verständnisfragen und hakten auch schon mal kritisch nach. Bei neuen Präsentationen dauerte das den ganzen Nachmittag. Danach waren für die Teams alle Aufgaben erfüllt. Die CANSATs waren konzipiert, konstruiert, programmiert worden, es wurden Berichte abgegeben, Starts und Analysen durchgeführt und Präsentationen gehalten. Nun lag die Entscheidung in den Händen der Jury. Am nächsten Tag, dem Freitag, fand die Preisverleihung, wie in den Jahren zuvor, in den Räumen von Ariane Group statt. Um hier auf das Gelände zu kommen, sind Ausweiskontrollen nötig und bei der Menge an TeilnehmerInnen dauerte das eine Weile. Der Morgen begann also früh. Veranstaltungsort ist eine Werkshalle, die früher zur Montage von Boostern für die Ariane 4 diente. Diese Halle wurde später zu einer Art Raumfahrtmuseum umgebaut. Hier gibt es begehbare Mockups von Modulen der internationalen Raumstation ISS, Raketentriebwerke und ein echtes Space Lab-Modul, das mit dem Space Shuttle im All war. Für die TeilnehmerInnen des Wettbewerbs gab es eine Führung. Dabei gab es auch einen Blick in den Rheinraum, in dem die europäischen Service-Module für die Artemis-Mission gefertigt werden. Ich berichtete in den Podcast-Episoden 78 und 81 darüber. Nach der Führung gab es Mittagessen, es folgten einige Ehrungen und Danksagungen zum 10-jährigen Bestehen des Wettbewerbs. Dann endlich begann die Siegerehrung. Die Leistungen jedes Teams wurden gewürdigt und schließlich das Siegerteam verkündet. Den deutschen CANSAT-Wettbewerb 2023-24 hat gewonnen das Team Asteria. Ich konnte vor der Abreise noch schnell mit dem Team sprechen. Die Siegerehrung ist vorbei und ich stehe hier an einem Stehtisch mit lauter strahlenden Menschen. In der Mitte steht ein Pokal. Wie heißt ihr?
Also unsere Teammitglieder, ich heiße Mika. Es sind noch drei dabei in unserem Team, die jetzt nicht hier sind, deswegen stelle ich die einfach kurz vor. Das sind Ben, Arno und Philipp.
Ja, ich bin der Bennett.
Ich bin Janis.
Ich bin Jasmin.
Ich bin Muriel.
Gratulation zum Gewinn, zum ersten Platz beim Deutschen CANSAT-Wettbewerb 2024. Was war nochmal eure Sekundärmission?
Wir haben versucht, so verschiedene Positionsbestimmungsverfahren zu vergleichen. Also wir haben GPS-Daten, die sind auch sehr gut rausgekommen. Wir haben versucht, den CANSAT mit einem Teleskop nachzuverfolgen und dann, wenn er gelandet ist, die Position auf der Erde zu bestimmen, indem wir uns nach der Sonne ausgerichtet haben.
Erster Platz, es haben Dinge geklappt. Ihr wurdet auch sehr gelobt für eure Aufarbeitung und so weiter. Gab es auch Sachen, die nicht geklappt haben?
Also ja, auf jeden Fall. Also bei uns sind auch, zum Beispiel das Teleskop hat den CANSAT nicht so verfolgt, wie wir wollten. Aber dann haben wir halt gesagt, okay, es hat nicht geklappt, aber wir haben es analysiert. Wir haben gesagt, was können wir besser machen, was muss man verbessern. Und ich glaube, das hat auch der Jury ganz gut gefallen, dass wir halt auch wirklich kritisch mit uns selbst umgegangen sind und selbst reflektiert haben.
Wenn ihr jetzt weitermachen wollt mit eurem CANSAT, was würdet ihr ändern?
Also wir würden definitiv noch viel mehr testen und wir würden jetzt dann natürlich die weiteren Teile der Sekundärmission dann noch weiter einbauen und testen und sozusagen es noch weiter verbessern, damit es noch besser wird.
Wie weit seid ihr schon mit Ursachenforschung von Dingen, die nicht geklappt haben?
Ich würde sagen, das mit dem Teleskop haben wir ganz gut aufgearbeitet. Da brauchen wir vor allem Zeit. Das mit der Zeitplanung war bei uns so eine Sache. Wenn wir das jetzt in Zukunft besser machen würden, dann glaube ich, könnten wir da auf jeden Fall noch einiges schaffen oder zumindest feststellen, warum genau es vielleicht gar nicht möglich ist. Aber es war auch Teil der Sekundärmission, das eben zu vergleichen, ob es überhaupt möglich ist, die verschiedenen Teile davon.
Danke für eure Zeit. Glückwunsch nochmal. Kommt gut nach Hause. Dankeschön.
Vielen Dank.
Nach der Siegerehrung klingt die Veranstaltung recht schnell aus. Einige Teams haben recht weite Reisen vor sich und müssen sich zügig auf den Weg machen. Wie auch im letzten Jahr führte ich noch ein letztes Gespräch mit Christina Nadolski von ESERO. Sie organisiert die Startkampagne, ist für alle Menschen dort als Ansprechpartnerin da und steckt mächtig Mühe in den Wettbewerb. Ja, Wettbewerb ist durch, 10 Jahre Jubiläum noch dazu. Wie ist es gelaufen aus deiner Sicht?
Also der diesjährige Wettbewerb ist sehr gut gelaufen, würde ich sagen. Die Teams haben dieses Jahr außergewöhnlich viele Daten sammeln können, eine echt richtig hohe Qualität abgeliefert. Das hat mich wirklich zutiefst beeindruckt. Und auch aus organisatorischer Sicht hat alles gut geklappt. Die Raketenstarts haben wunderbar funktioniert und wir wurden auch wie jedes Jahr wieder super von den Firmen und Sponsoren hier empfangen und begleitet. Und das, ja, freut mich immer wieder.
Ich war dieses Jahr bei den Auswertungen sehr beeindruckt von dem, was präsentiert wurde und eben auch von den Ideen für die Sekundärmission. Ich glaube, das war ein ganzer Stapel neuer Ideen dieses Jahr.
Ja, ich bin echt immer wieder überrascht, dass man auch nach 10 Jahren noch neue Ideen haben kann. Aber die Teams, die sind unaufhaltsam mit ihren kreativen Köpfen und kommen immer wieder auf neue, spannende, innovative Ideen und nutzen auch die neue Technik, die sich bietet, neue Sensoren, neue Möglichkeiten, Hüllen zu produzieren oder generell die, ja, Außenhülle zu designen. Und das birgt immer wieder tolle Überraschungen.
Ja, ich hoffe, das wird in den nächsten Jahren auch so sein. Wirst du weiter organisieren?
Ich hoffe doch.
Dann vielen Dank fürs Organisieren. Danke, dass ich hier sein durfte und bis nächstes Jahr.
Ist immer schön, wenn du da bist. Bis nächstes Jahr.
Danke. Für mich selbst ging damit die Kennzeitwoche auch zu Ende und die Heimreise begann. Auch wenn die Podcast-Episoden zum Wettbewerb sich meist ähneln, bin ich bei der Startkampagne immer wieder gern mit dabei. Für das nächste Jahr gibt es eine Idee, aus einer ganz anderen Sicht auf den Wettbewerb zu schauen. Aber ob das klappt, muss ich noch herausfinden. So oder so, ich freue mich drauf.
Auf Distanz ganz nah.
Das war's für diese Ausgabe von Auf Distanz. Durch die Sendung führte euch Lars Naber. Auf Distanz ganz nah, das ist immer die letzte Rubrik hier in einer Podcast-Episode mit Informationen über den Podcast selber. Das Erscheinen der letzten Episode liegt noch keine 2 Wochen zurück, deswegen habe ich dieses Mal gar nicht so viel Neues zu berichten, aber für einen kurzen Ausblick wird's reichen. Ich konnte in Bremen über eine lang geplante Podcast-Episode über das ZARM und den Fallturm sprechen, diese wird nun voraussichtlich im Mai aufgenommen. Außerdem habe ich weitere Anfragen verschickt für weitere Podcast-Episoden, das ist noch sehr vage, aber wenn es klappt, werden auch das sehr spannende Themen werden. Wie immer in dieser Rubrik möchte ich auch Danke sagen. Meine Woche in Bremen beim Kennzeitwettbewerb wurde zu einem guten Teil durch die Bewuter IT finanziert. Das Unternehmen ist auch Förderer des Wettbewerbs. Vielen Dank dafür. Aber auch finanzielle Unterstützungen von HörerInnen wurden für diese Episode verwendet. Seit der letzten Episode gab es finanzielle Unterstützung von Mac Martini, Sven, Peter und Martin. Von Martin kam in Bremen erstmals sehr erfolgreich eine Technikspende zum Einsatz, die ich vor ein paar Monaten erwähnte. Vielen, vielen Dank euch allen für eure Unterstützung. Als nächstes erscheint hier im Podcast das schon in der letzten Episode angekündigte Episodenpaar. Da geht es dann um Space Debris und das Deorbiting des Satelliten Aeolus. Bis dahin, danke fürs Reinhören und bis bald.